vorbereitet.
Prost, Papa.
Prost, Tochter. Oh, es ist wieder soweit.
Es ist Samstag, 12 Uhr, Bürgermeister Thiel. Herzlich willkommen an unsere treuen Zuhörer, die wir mittlerweile haben.
Ja, bin ganz begeistert. Herzlich willkommen.
Jetzt sind wir schon soweit.
Nee, ist doch gut.
Was
Thema?
Ja, wir sind in der. Ja. Wir sind ja eher ein Podcast, der sich zum Auftrag genommen hat, mal ein bisschen die Welt zu betrachten in den vergangenen 100 Jahren. Es ist gar nicht so einfach, nicht politisch zu werden, wenn das Jahrzehnt, über das wir reden, für Deutschland besonders politisch wichtig war.
Ja, da ist einiges passiert, ne?
Ja, genau. Als ich angefangen habe, mir das anzugucken von dem Jahrzehnt der 1980er, über das wir jetzt heute anfangen zu reden, in unserer Viererreihe immer über das Jahrzehnt, war das Erste, was ich sah, dass jemand geschrieben hat, eins der langweiligsten Jahrzehnte.
Oh, da kommt es auf den Blickwinkel an.
Ja, das ist richtig. Ich fand es sehr spannend. Es wurde aber auch das Scharnierjahrzehnt genannt. Und
okay.
Was ich ganz spannend fand in dem Bereich auch, dass übrigens ist mir beim Schneiden aufgefallen, dass ich ständig sage, was ich ganz spannend fand. Ich finde anscheinend total genauso, viele Sachen spannend.
Genauso wie ich ständig sage, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
also wenn irgendjemand mal ein Trinkspiel mit unserem Podcast spielen möchte, dann jedes Mal, wenn ich, was ich ganz spannend fand, sage und wenn du sagst, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, ihr müsst aber mit den Konsequenzen leben.
Ja, einmal eine Nacht.
Wenn das ein Trinkspiel wird.
Eine leere Flasche und eine Nacht unterm Tisch. Nee, aber das Ding ist, wir haben uns in den letzten Wochen ganz häufig drüber unterhalten. So nach dem Motto, das hat da angefangen und dann ging das über Jahrzehnte weiter oder das hat da seinen Anfang genommen, so in den letzten Jahrzehnten, so 50er, 60er, 70er Jahre.
Mhm.
Und 80er Jahre ist mehr oder weniger der Punkt, an dem ganz viele Sachen, die vorher angelaufen sind, da ihren Höhepunkt oder ihre endgültige Relevanz gefunden haben. Wo man sagt von wegen, okay, in den 80er Jahren sind Dinge, die vielleicht dort nicht initiiert wurden, sind dort aber dann zum Tragen gekommen. So wie jetzt zum Beispiel natürlich innerdeutschland die politische und soziale, gesellschaftliche Lage, die dann aber erst am Ende dieses Jahrzehnts relevant wird. Ich will ja nicht vorgreifen, aber wir wissen alle, wovon ich rede.
Richtig.
Ich habe im simpelsten Fall durch die Wikipedia-Liste durchgeklickt, 1980er Deutschland und 1980er. Und es sind so viele, auch ja nicht Kleinigkeiten, aber so viele einzelne Dinge gewesen, die passiert, die in den 80er waren. Und ich würde einfach ein paar Stichpunkte sagen und dann mal gucken, was du dazu weißt oder was du dazu noch dazu beizutragen hast. Aber ich werde da jetzt nicht groß ins Detail gehen. Allerwichtigstes Event der 1980er in Deutschland, die Geburt deiner jüngsten Tochter.
Ja, es war damit dann auch bei mir ein Abschluss oder bei uns.
Genau, es hat seinen Höhepunkt gefunden.
Ja, es war dann auch gut.
Ja, das war aber jetzt 1984, ein schönes Jahr. Nicht nur der Buchtitel von einem Klassiker von George Orwell, auch das Geburtsjahr meiner Wenigkeit. So, die wichtigen Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, unter anderem ist in 1980 bereits eine Sache, die mich bis heute absolut aufregt und mich nervt. Nämlich am 6.4.1980 kam die Sommerzeit.
Ja.
Hast du schon gewusst, worauf ich hinaus will?
Ja. Das regt nicht nur dich auf. Ich glaube, das regt eine ganze Menge Menschen auf. Vor allen Dingen, was mich daran aufregt, ist die Tatsache, dass es erwiesenermaßen nicht den Effekt hat, den sie damals gewollt haben. Der ja vom Ursprung her noch nachvollziehbar ist.
Genau.
Aber nachdem man dann merkt und registriert, dass es nicht funktioniert, dann sollte man doch so erwachsen sein, dass man im Laufe der Jahre dann auch sagt, okay, das war falsch, das hat nichts gebracht, das läuft im Grunde genommen bei plus minus null raus, machen wir es eben, wir entscheiden uns so und dann eben für eine Seite, entweder oder, aber dieses Hin und Her.
Und da ist meine persönliche Meinung erstmal Punkt 1, Na, du redest gerade, dass Leute erwachsen sind und dann was zu eingestehen.
Ja, ich gebe die Hoffnung ja nicht auf.
Ja. Aber das andere ist einfach die Tatsache, meiner Meinung nach gibt es keine Diskussion darüber, wenn man es abschafft, was dann weiterläuft. Weil die Sommerzeit ist nicht die natürliche Zeit, die wir lange, lange Zeit hatten. Also kannst du doch nicht sagen, wir nehmen die Sommerzeit, wenn die Winterzeit das ursprüngliche ist. Weil 1980 wurde die Sommerzeit eingeführt. Heißt also, die Sommerzeit existierte vorher so nicht. Da kannst du doch nicht plötzlich sagen, so ja, jetzt wollen wir aber die behalten. Besonders, wenn es hinterher heißt, innerhalb von Europa, von wegen, der hat die Sommerzeit, der hat die Winterzeit, der hat die Sommerzeit, der hat die Winterzeit. Da Bullshit.
Ja. Also, da brauchen wir auch nicht groß drüber diskutieren, das ist Bullshit.
Ja, also wenn es zur Abschaffung kommt, dann gibt es keine Diskussion darüber, was jetzt bleibt. Dann ist einfach die Sommerzeit weg, Punkt.
Ich habe aber manchmal den Eindruck, dass diese angebliche Diskussion darüber, die ja gar nicht stattfindet, oder diese Uneinigkeit ein Vorwand ist, um sich dann nicht ständig mal wieder mit beschäftigen zu müssen.
Aber wir waren ja schon mal kurz davor, dass die abgeschafft wird.
Ja.
Vorletztes Jahr, letztes Jahr. Und
dann waren sie sich wieder nicht einig.
Ja, und dann hieß es von wegen, ja, aber dann müssen wir uns jetzt entscheiden, welche Zeit wir behalten. Und das ist die absolut absurde Diskussion, die da stattfindet. Ja. Es gibt keine, ja. Es gibt keine Diskussion.
Nö.
Naja, ein anderes wichtiges Event, was wichtig war, weil es ein wichtiges Event war, war 1980 die Gründung der Grünen, die dann 82 auch das erste Mal im Bundestag eingezogen sind.
Die haben sich gehalten, die Grünen. Auch wenn heute eine Menge Menschen meinen, sie müssen die Grünen für alles und jeden verantwortlich machen, aber sie sind immer noch da.
Das Spannende ist aber auch daran wieder, das Spannende ist, Prost,
okay. Ich trinke einen. Gib gleich noch einen. Prost.
Zur selben Zeit haben sich in Europa mehrere solche, also vergleichbare Parteien halt gebildet. Also es gab anscheinend eine Tendenz zur grünen Politik am Anfang der 80er Jahre bilden konnten. Und das Spannende wollte ich schon wieder sagen. Ich kann mich noch dran erinnern an eine Zeit, als es ein Skandal war, in Anführungsstrichen, dass ein grünen Politiker mit Turnschuhen im Bundestag aufgetaucht ist.
Ja, und das war Joschka Fischer. Im Landtag.
Im Landtag. War das aber nicht auch Joschka Fischer, der gesagt hat, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch?
Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber... Sagen wir mal so, ich traue ihm das zu, dass es gefallen ist.
Warte mal. Auf dem dritten Platz mit 12 Ordnungsrufen, also es ist ein Artikel über die Ordnungsrufe und über die Ausrutscher im Bundestag. Mit 12 Ordnungsrufen liegt der Grünen-Politiker Joschka Fischer. Dafür ist einer seiner Aussprüche am bekanntesten. 1984, gutes Jahr, nach heftigen Tumulten und mehreren Zwischenrufen Fischers, als der Grünen-Abgeordnete Christa Nickels das Wort entzogen wird, entspannt sich die folgende Dialog zwischen Fischer und Vizepräsidenten Richard Stücklen. Stücklen sagt, Herr Abgeordneter Fischer, ich schließe Sie von der weiteren Teilnahme an der Sitzung aus. Fischer sagt, schließen Sie uns doch am besten gleich alle aus. Stücklen, ich unterbreche die Sitzung des Bundestages, bis der Herr Abgeordnete Fischer, der von der weiteren Teilnahme der Sitzung ausgeschlossen ist, den Plenarsaal verlassen hat. Die Sitzung ist unterbrochen. Danach ruft Fischer, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch, mit Verlaub. Hat er tatsächlich gemacht.
Okay.
Dies ist jedoch nicht mehr im Protokoll verzeichnet. Dann auch 1980, davon wusste ich nichts bewusst auf jeden Fall, das Oktoberfest-Attentat.
Oh ja, das ist aber ganz dunkel bei mir.
Es gilt als der bisher schwerste Terrorakt der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. 13 Personen wurden getötet, 221 verletzt und 68 davon schwer mit teilweise Amputationen und Organentnahmen und dergleichen. Und es ist zurückzuführen auf einen rechtsextremen Terroranschlag, der unter anderem dazu da sein sollte, weil ja 1980 gerade Bundestagswahl sein sollten, und der sollte Vermutung nach dazu da sein, um wie heißt der, Strauß?
Franz Josef.
Genau, Franz Josef Strauß, dafür einen Vorteil zu bieten oder zu geben, damit er in den Bundestag einziehen kann. Und denn Bundeskanzler Helmut Schmidt war angetreten mit der Parole Sicherheit für Deutschland und so nach dem Motto, so sicher sind wir gar nicht, ne? War so im Kern der das Motiv. Der Attentäter selber ist dabei gestorben. Es heißt lange Zeit, dass es halt eine Einzeltat ist, aber es ist alles noch nicht wirklich geklärt. Also es ist bis heute nicht wirklich geklärt, wie viele involviert waren, was wirklich passiert ist. Und es war am 26. September 1980 war das so, dass die Leute abends vom Festgelände runtergegangen sind, halt bei Schluss. Und am Haupteingang ist in einer Mülltonne eine Bombe explodiert.
Und ja, das habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm.
Die sagten auch, dass im Fernsehen weniger über diesen rechtsextremen Hintergrund diskutiert wurde. Also es wurde eher so, weil der Strauß wohl auch direkt versucht hat, das den Linken zuzuschieben und der RAF. Und es erst hinterher herauskam, dass es die nicht waren. Und im Fernsehen war eher das Thema von wegen, dass so ein Thema als politisches Mittel benutzt wird sofort, dass das kritisiert wurde. Kennt man ja vielleicht auch von heute.
Ja, das kennt man aus aktuellen Geschichten der Politik.
Genau.
Aber ich bin der Meinung, dass die 80er ohnehin ein Jahrzehnt waren, wo viele Einzelgeschichten gelaufen sind. Da war die Bachmeier, da war der in Bremen, das war auch so ein Terrorakt Ende der 80er. Nee, das Geiseldrama von Gladbeck.
Ja, genau.
Das waren also alles verschiedene Dinge, die auch in den 80ern gelaufen sind. Dann sind verschiedene Politiker erschossen worden. Und meistens wurde das den Linken zugeschoben.
Ja, und die Lage wurde immer unruhiger gefühlt in Deutschland. Also, es fühlte sich so an, als ob die Spannung immer stärker wurde und man gar nicht richtig festmachen konnte, woran das jetzt genau liegt. Aber es hat sich so eine heftige Spannung im Land aufgebaut in der Zeit.
Ja,
und das brach dann in diesen kleinen, in Anführungsstrichen, weil es ist nichts davon, das klein zu reden, das ist klar. Aber in diesen Einzelsituationen brach das dann immer so raus, diese Anspannung.
Gefühlt würde ich sagen, wir sind mit den 60er, 70er Jahren praktisch raus aus dieser Gründungszeit, dieser Neuaufbauzeit. Und jetzt war mit einmal wieder auch gerade politisch war Raum für andere Gedanken, andere Herangehensweisen und vor allen Dingen auch eben die extremen Herangehensweisen. Und das war auch in den 80ern schon beängstigend.
Ja, je mehr ich mich da mit diesem Oktoberfest-Attentat halt auseinandergesetzt habe, ist mir einfach aufgefallen, wie sehr mich gerade auch Politik irritiert, wie unangenehm ich das finde. Weil es dann auch diese Diskussion gab von wegen, dass es eine bestimmte rechtsextremistische Gruppe gegeben hat, die eigentlich verboten hätte werden sollen und Strauß immer gesagt hat, nein, das müssen die nicht. Und er dann hinterher behauptet hat, er hätte das getan, er hatte das versucht zu verbieten, weil der Täter halt Verbindungen da, bla bla bla. Fand ich sehr unangenehm.
Ja, es gab ja auch ganz lange eben halt die Versuche, die NPD, die damalige rechtsorientierte Partei, rechtsextremistische Partei, dass die verboten werden sollte. Ja, nein, hin und her. Und das hat unheimlich lange gedauert, bis sie tatsächlich dann verboten wurde.
Obwohl ich dazu sagen muss, ich finde es gut, dass es so schwer ist, eine Partei zu verbieten. Auch wenn eine aus meiner Perspektive negative Partei, wenn man das jetzt noch versucht, neutral auszudrücken, aber wenn man eine Nazi-Partei verbieten möchte und es nicht hinkriegt, weil das mehr über die Sicherheit der freien Meinungsäußerung sagt und der Absicherung der freien Meinungsäußerung als darüber, dass, weißt du, gefällt mir nicht, also verbiete ich dich. Das ist ein Prozedere, was es vorher gab. Und das finde ich persönlich wichtig, dass das so schwer ist, eine Partei zu verbieten.
Das ist, ja, da gebe ich dir recht. Es muss aber auch dann konsequenter gehandelt werden, wenn wirklich, wirklich eindeutig klar ist, dass es gesichert rechts oder links, links extremistisch mit Tendenz zu Gewalt und mit dem Ziel, den Staat zu unterwandern, die Demokratie zu unterwandern, dann sollten aber auch dann diese Dinge konsequent fortgesetzt werden und dann sollten sich gerade auch die Demokraten einig sein, dass sie dann sagen, so, komm, mein Freund, du hast eine Grenze überschritten, jetzt ist es gut. Ja, und jetzt ziehen wir das Ding durch.
Da bin ich nicht informiert genug, inwiefern das überhaupt möglich ist, basierend auf all den Gesetzen, die wir haben. Dass du halt entweder Teil, weil die Situation haben wir heutzutage auch, dass es heißt, Teile dieser einen Partei sind gesichert. Rechtsextrem.
Ja.
Ne? Wo liegt jetzt die Hürde? Was ist das Problem? Und ich denke, das liegt verankert in dieser Grundlage. Wir können nicht einfach pauschal jemanden verbieten. Vor allen Dingen, wenn es in Anführungsstrichen Teile betrifft. Kann nicht verstehen, wie jemand überhaupt Mitglied in der Partei sein kann, wo Teile von rechtsextrem sind oder extrem in irgendeiner Form sind. Mhm. Das ist mir 100% schleierhaft. Aber meine innere Hoffnung, ich gebe die Hoffnung nicht auf, wie du mit der Sommerzeit,
ja.
Dass es einfach basierend auf unserem Grundverständnis der freien Meinungsäußerung ist und jemand, genau was du sagst, wenn es problematische Meinungsäußerungen sind, ich meine, bestimmte Sachen darfst du in Deutschland einfach auch nicht sagen, das ist dann illegal und das ist auch richtig so, basierend auf unserer Geschichte, aber dass es dann andere Arten der Konsequenzen gibt. Und da hoffe ich immer noch drauf, dass unsere Struktur sich so absichert, dass es andere Konsequenzen gibt, die ich jetzt vielleicht nicht ersehe.
Im Großen und Ganzen gebe ich dir insofern recht, also eine Demokratie muss auch gewisse Dinge aushalten können. Mhm. Und sie muss Möglichkeiten haben, damit umzugehen. Das, was ich nicht immer nachvollziehen kann, ist, wenn nur danach gerufen wird, zu verbieten, aber wenn es darum geht, sich mit gewissen Teilen auseinanderzusetzen, sprich in Diskussionen, diese Dinge nicht konsequent wahrgenommen werden, um eben halt auf sachlicher Basis die auseinanderzupflücken, damit es öffentlich wird, was die eigentlich wollen, wo die Schwachstellen sind. Es wird immer nur geredet von, ja, wir müssen gemeinsam dagegen vorgehen. Das sind aber Plattitüden, das sind einfach nur Worthülsen. Und da bin ich der Meinung, da muss mehr passieren von den demokratischen Parteien.
Muss mehr Flagge gezeigt werden.
Ja.
Jetzt sind wir doch politisch geworden. Anyway, apropos Politik. 1982 hat der Helmut Kohl es dann geschafft, an die Macht zu kommen.
Durch ein Misstrauensvotum, ne?
Genau, durch ein Misstrauensvotum für Helmut Schmidt war vorher. Dann gab es das Misstrauensvotum. Da war dann aber das Problem, dass die Frage war, ob er verfassungsrechtlich richtig an die Bundeskanzlerposition gekommen ist. Und deswegen gab es dann nochmal eine Wahl.
Auch 82, das weiß ich gar nicht mehr.
Nee, Moment, darum stellte Kohl im Bundestag die Vertrauensfrage, das war das, über die am 17. Dezember 82 entschieden wurde. Also es war halt so die Tatsache, dass sie gesagt haben, ja, okay, Misstrauensvotum dies und jenes, aber vor 2 Jahren gab es gar nicht diese Wahl für die Leute mit Kohl. Ist das überhaupt rechtens, dass der jetzt Bundeskanzler ist?
Mhm.
Weil der vorher nie als Kandidat zur Wahl gestanden hat. Und dann ist das dann durch diese Vertrauensfrage ist das dann aber bestätigt worden. Und das ist für uns insofern wichtig, weil der ja 16 Jahre an der Macht war. Aber genau, so war es nämlich. Und zwar Vertrauensfrage. Und dann gab es nämlich am 6. März 83 eine vorgezogene Bundestagswahl.
März war das?
Hm. 83, genau. Okay. Also 82 war das Zerbrechen der Koalition von Schmidt. Dann gab es das Einsetzen von Kohl. Dann gab es eine Vertrauensfrage. Und dann haben die aber nicht gewartet bis zur nächsten Wahl, die 84 hätte stattfinden müssen, sondern haben März 83 nochmal eine Wahl veranstaltet. Und da hat Helmut Kohl das beste Ergebnis je für sich erwirtschaftet mit 48,8% für die CDU.
Ja.
Kohl gilt auch als der Kanzler der Wiener Wiedervereinigung. Spoiler, da komme ich gleich nochmal zu. Dann haben wir die Barschel-Affäre, auch politisch. Kannst du dich an die noch erinnern?
Ja. Und zwar vor allen Dingen ans Ende der Barschel-Affäre, da lag er dann ja wohl tot in einer Hotelbadewanne in der Schweiz. Und das war eine ganz, ganz üble Geschichte, weil so viel unklar war, weil so viel da hineininterpretiert wurde. Und vor allen Dingen, weil er während dieser ganzen Zeit, wo diese Affäre lief, dann auch ein legendäres Versprechen abgegeben habe per Fernsehinterview bzw. Pressekonferenz. Und da kann ich mich gut dran erinnern, ja.
1987, er war Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, auch CDU.
Ja.
Und der Vorwurf, der im Raum stand, war, dass es fragwürdige Vorkommnisse im Wahlkampf gab. Und dass...
Sein politischer Gegner war Björn Engel.
Genau. Also, dass er den Ruf Ingholms unter anderem mit unlauteren Mitteln versuchte zu schädigen.
Mhm.
Es ist halt, es gab einen riesen Spiegelbericht darüber, was da passiert ist. Stimmungsmache gegen SPD und Grüne, gezielte Aktion gegen Ingholm. Und das Ganze wurde dann halt notiert oder wurde veröffentlicht. Und 1987, am 18. September, hat er da ein, das nennt sich als Überschrift bei Wikipedia, das Ehrenwort Barschels. Und ich zitiere, über diese Ihnen gleich vorzulegenden eidesstattlichen Versicherungen hinaus gebe ich den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Schleswig-Holsteins und der gesamten deutschen Öffentlichkeit mein Ehrenwort. Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind.
Ja.
Dann war er irgendwie auf Gran Canaria und sollte dann aber angehört werden und wurde eingeladen zu einer Anhörung. Hatte aber auch schon, es gab schon die Ankündigung, dass er als Ministerpräsident zurücktreten werde. Dann wohl war er auf dem Weg zu dieser Anhörung in Kiel und ist zwischen Gran Canaria und dann Kiel ist er in Genf, hat einen Zwischenstopp gemacht und dort wurde er dann in der Badewanne gefunden. Und er ist offiziell ist er ein Selbsttod gegangen. Es ist aber alles nicht ganz so sicher, ob das wirklich so war. Also es wurde auch angezweifelt, ob das wirklich selbst zugefügt war oder nicht. Es waren auf jeden Fall Medikamente. Und eine Sache, die ich ganz schlimm finde, ist, dass dieses Bild von ihm in der Badewanne auf der Titelseite des Stern veröffentlicht wurde. Das finde ich eine Frechheit.
Ja. Das ist nur Sensationshascherei.
So, ja. Was haben wir noch?
Ja, ist ganz schön viel los, ne?
Ja, Hitler-Tagebücher.
Ja.
Haben wir auch noch.
Ja.
Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, vor allen Dingen, als es später hieß, von wegen, das war alles eine Fälschung. Kujau hieß der, glaube ich, ne?
Kujau, genau.
Genau, der das gemacht hat. Ja, das war schon, das ging wirklich, wirklich, wirklich lange durch die Presse. Ich muss ehrlich sagen, also gut gemacht, dass selbst Experten lange geglaubt haben, die sind echt.
1983 hat der Stern damit versucht, Schlagzeilen zu machen. Hat er gemacht, weil...
Schon wieder der Stern.
Wieder der Stern, ja, der taucht auf. Und es ging im Endeffekt darum, dass angeblich Tagebücher von Hitler gefunden wurden und diese großteilig auch veröffentlicht werden sollten, unter anderem durch den Stern. Stern hat auch schon Teile davon angefangen zu veröffentlichen und es ist ein Maler, Konrad Kujau, der mit dem Reporter Gerd Heidemann da in Kontakt getreten ist und die beiden haben das mehr oder weniger initiiert. Was der Stern nicht getan hat, ist auf die Authentifizierung zu warten. Denn das Bundeskriminalamt hat die Dinger, wollte die sich natürlich angucken und schauen, ob die authentisch und echt sind. Und bevor es irgendein Ergebnis gab, haben die angefangen, das zu veröffentlichen und natürlich auch ordentlich Kohle damit gescheffelt. Blöd für die war, dass dann nach der Veröffentlichung das Bundeskriminalamt gesagt hat, das Papier, was benutzt wurde, das gab es erst hinterher. Und auch die Klebe, mit der dieses Buch gebunden wurde, das sind alles Materialien, die es nach dem Zweiten Weltkrieg erst gab. Das kann gar nicht von Hitler geschrieben worden sein, weil es das Material gar nicht gab. Es war dann zweifelsfrei gefälscht. Und der Stern hat Riesenverluste gemacht, weil die natürlich die ganze Publikation schon in Engen geleitet hatten, schon alles Mögliche an Geldern gescheffelt hatten und dann natürlich...
Ja, recht so.
Ich abliefern konnten. Schlimm aber auch daran ist wieder, dass da ein größeres Motiv hinterzustecken scheint, weil diese Bücher, die gibt es mittlerweile in Archiven und für Forschungszwecke kann man sie sich angucken mit Kommentaren und so weiter. Also Historiker haben sich das auch angeguckt, weil es natürlich, wenn es nicht in Verbindung mit Hitler ist, ist es aber in Verbindung mit der Sache an sich relevant. Und es ist eine eindeutige Holocaust-Leugnung zu erkennen. Also eine Relativierung der Taten Hitlers. Ja, das war das. Wie hast du denn die Volkszählung erlebt?
War da eine Volkszählung?
Es gab eine Volkszählung 1987.
Also ich habe mich zählen lassen und das war's dann. Aber ich habe das jetzt nicht großartig jetzt noch im Archiv. Das ist dann meine gegeben hat. Das ist ein Verwaltungsakt gewesen damals. So habe ich das eingestuft. Und ja, das war's.
1988 gab es dann diese Geiselnahme von Gladbeck. Mhm. Hast du die verfolgt? Oder konntest du die verfolgen?
Ja, es wurde ja immer wieder darüber berichtet. Und die sind ja, wenn ich jetzt richtig liege, haben die Journalisten dazu eingeladen, das mitzufilmen. Mhm. Nachdem sie dann irgendwo dann aufgeflogen waren oder wie auch immer. Jedenfalls sind die dann irgendwann, glaube ich, auch in Bremen gelandet mit irgendeinem Bus. Und immer waren irgendwelche Reporter dabei, die das dann auch gefilmt haben. Und du kamst im Grunde genommen an diesen Nachrichten gar nicht vorbei.
Es war wohl ursprünglich ein Bankraub in Gladbeck, der dann zu einer Geiselnahme geworden ist. Und der hat dann durch große Teile Westdeutschlands geführt und dann Bremen, was du auch sagtest, und die Niederlande. Und dort wurden Menschen halt als Geiseln gehalten. Und es gibt da tatsächlich eine ganz klare Chronik und das Ganze lief über 3 Tage. Und es sind leider Menschen dabei auch verstorben. Es sind 3 Menschen ums Leben gekommen. Und bei das SEK konnte das dann bei der A3 in Bad Honnef beenden. Das größte Problem oder das größte Aufsehen rund um diese schon schlimme Geschichte herum hat ergeben, dass die Journalisten da so eine große Rolle gespielt haben, was du sagtest, dass die auch eingeladen wurden, weil die Grenzen nicht gewahrt haben und teilweise die Polizeiarbeit dadurch auch behindert haben. Also ja. Es steht so ein bisschen im Raum, dass es vielleicht früher hätte beendet werden können, wenn die Journalisten nicht im Weg gestanden hätten. Und das hat dann so eine Diskussion über die Verantwortung von Journalismus und auch Grenzen von Journalismus aufgetan.
Was ja im Grunde genommen auch richtig ist, dass danach diese Diskussion gestartet ist. Denn auch Journalisten können nicht alles machen, was sie wollen. Verständlich, dass die ihre Schlagzeilen haben wollten. Aber es ging unter anderem ja auch um die Unversehrtheit der Geiseln, ne?
Schlimm, genau. Das war die Geiselnahme von Gladbeck, die ich jetzt ganz, ganz grob nur angerissen habe. Denn es gab noch ein weiteres Unglück in den 80er Jahren, auch 88, und zwar Rammstein.
Ja, das Flugzeugunglück. Mhm. Wie die bei einer Flugshow sind die zusammengestoßen. Mhm. Und da hat es, also das waren schlimme Bilder, ja, das waren ganz schlimme Bilder.
Viele Leute sagen, dass die Bilder, die daraus entstanden sind, sie halt an Kriegszeiten erinnert haben. Das im Endeffekt war das am 28. August 88 und Rammstein ist ja eine Militärbasis in Deutschland von den USA. Und diese Militärbasis hat halt eine Flugschau gemacht, wo diese Jets, die Militärflieger halt durch die Gegend fliegen und dann stoßen die so Rauch aus und dann in verschiedenen Farben und dann haben die Formationen, was ganz schick aussieht. Und dann an einer Stelle von der einen Richtung kamen Flugzeuge und von der anderen Richtung kam ein Flugzeug und die sollten eigentlich aneinander vorbei oder zwischeneinander durchfliegen, aber sind dann kollidiert. Und da sind dann 3 Kunstflugmaschinen sind über der Airbase abgestürzt und zu dem Zeitpunkt waren dort geschätzt 300.000 Leute. Und eins der Flugzeuge ist dann brennend ins Publikum gerutscht.
Ja, und die ganzen Trümmerteile, die da durch die Gegend geflogen sind. Und also, ich glaube, da gibt es auch eine Dokumentation drüber.
Genau. Und es waren 70 Todesopfer und etwa 1000 verletzte Menschen.
Ja, es war wirklich schlimm.
So einprägsam unter anderem, weil es da halt auch mediale Vertretung gibt. Und das ist, glaube ich, auch was jetzt immer mehr wird und auch in den 80er Jahren immer deutlicher wird. Die mediale Vertretung. Journalismus ist nicht mehr nur noch, in Anführungsstrichen, Radio und Zeitung, sondern wir haben bewegte Bilder. Mhm. Also Fernsehen, was auch widerspiegelt, was teilweise passiert. Und so wird einem auch bewusster, was in der Welt passiert oder was auch im eigenen Land passiert.
Ja, und vor allen Dingen heute ist es ja auch tatsächlich so, dass immer wieder auch Material auftaucht, das eben halt Zuschauer gefilmt haben mit den Handys und so weiter. Das ist vielfältig.
Ja, wir haben mittlerweile eine konstant Dokumentation, die Menschen haben.
Ja, und das ist manchmal sehr anstrengend, ne? Mhm.
Ja.
Das ist wirklich anstrengend, dass man sich, ich zumindest, dass ich mich immer da wieder oder öfter wieder finde, dass ich sage, nee, ich muss heute keine Nachrichten haben, weil es wird mir zu viel. Ich habe auf dem Handy Nachrichten, ich habe auf dem Rechner Nachrichten.
Wird halt auch überfordert.
Es wird alles so, ja, vor allen Dingen, du hast ja auch nicht mehr die Möglichkeit, oder die Möglichkeit, dass du schon, aber das dauert, für dich selber zu filtern. Mhm. Was ist für mich jetzt an Informationen wichtig? Bei der Zeitung ist es früher so gewesen, dass man gesagt hat, okay, ich blätter die mal durch und dann gucke ich, ah, die Headline ist da, fertig. Mhm. Es ist manchmal zu viel.
Mhm. Umso schöner ist es, dass es auch ein schönes Event gibt in den 80er Jahren. War unser erster Urlaub in Schleswig-Holstein.
Ja, oh ja, 1986. Das werde ich und auch mit Sicherheit nie vergessen. Das ist das Jahr, wo ich aufgehört habe zu rauchen. Mhm. Bis heute. Ja, erste Mal mit der ganzen Bande mit dem Zug nach Schleswig-Holstein in Urlaub. Zwei Wochen.
Genau, wer jetzt aufgepasst hat, ich war zu dem Zeit zwei, das heißt, und fünf kleine Kinder waren dabei, die ihr mit dem Zug von Niedersachsen nach Schleswig-Holstein transportiert habt.
Ohne Auto, wir brauchten zu der Zeit kein Auto in der Stadt, in unserer Heimatstadt, und alles war mit dem Bus, mit dem Fahrrad zu erledigen, und das war ein spannendes Erlebnis, diese ganze Familie zusammenzuhalten und in den Zug hinein und tschüss ab Richtung Urlaub.
Das Gepäck Wahnsinn. Wird vorgeschickt, ne?
Nein, beim ersten Mal hatten wir das alles dabei.
Ach so.
Ja, ja. Wir waren vollkommen unbeleckt, was jetzt Urlaub mit einer großen Familie zu tun hatte.
Ja.
Das Ganze ist so entstanden, zu dem Zeitpunkt waren wir Mitglied im Familienverband, und wir haben darüber, da braucht man auch gar keinen Hehl draus machen, wir haben darüber Zuschüsse bekommen, damit wir eben halt als kinderreiche Familie dann eben halt auch los konnten. Mhm. Das haben wir auch eher gar nicht realisiert und gewusst. Das ist auch durch einen Onkel von mir aufgeploppt. Und dann haben wir mal nachgefragt. Und ja, tatsächlich, das ging. Und wir hätten sogar 3 Wochen fahren können. Aber wir haben gesagt, oh, beim ersten Mal, das ist ein Abenteuer. Da lass uns mal lieber erstmal nur 2 Wochen fahren. Mhm. Und es war möglich, in bestimmten Regionen diesen Urlaub zu machen. Und wir sind dann unterm Strich dann eben halt in der Schlei-Region. Für alle, die hier zuhören, das ist jetzt absolute Werbung. Wunderschöne, ruhige Ecke hier in Schleswig-Holstein. Ein Traum, wer hier Urlaub macht. Da sind wir gelandet. Und wir haben eine Herberge gefunden mit Menschen, mit denen wir jahrelang bis heute befreundet sind und ein absolut herzliches Verhältnis haben. Und für euch Kinder war es ein Traum. Ihr konntet machen, was ihr wolltet.
Morgens aus dem Haus und abends wieder zurückkehren und zwischendurch mal halt ein Schnacken oder was essen. Aber die Freiheit war wie ein Ferienhof. Ne? Also es war ein Riesengelände, wo wir einfach sein konnten. Direkt nebenan waren immer irgendwelche Felder, sei es das Maisfeld oder Weizen oder was auch immer. Dann hattest du diese kleinen Straßen, war ja ein bisschen ab von der großen Straße, also hattet ihr auch keine Sorgen. Nein. Ich weiß, dass wir einen Sommer lang da haben die älteren Kinder haben alle Fahrräder gebaut aus den alten Fahrradresten, die da waren. Da hat zwei Leute haben Tandem gebaut aus 2 alten Fahrrädern, die da halt rumstanden, und wir durften das halt einfach alles benutzen. Und wir durften das halt sehen, was wir damit machen. Und das andere Mal sind wir fischen gewesen. Wir sind immer mit dem Schiff gefahren oder am Strand gewesen, und
da gab es noch die Butterfahrten, die dann von Kappeln nach Sonderburg fuhren. Zollfrei einkaufen. Es gab ja noch nicht diese Union, so wie wir sie heute kennen. Es gab ja noch Zoll. Und es war, ja, es war auch für uns Eltern einfach so, dass wir sein konnten, wie du so schön gesagt hast. Wir brauchten keine Sorge haben. Und wenn einer von euch mal nicht mit uns mit wollte, sei es also zum Strand, seid ihr eigentlich alle mitgefahren. Aber ansonsten, wenn ihr mal nicht mit wolltet, dann hat die Hausherrin gesagt, oh, die lasst mal hier ist noch kein Kind verloren gegangen.
Ja.
Und wir sind auch immer wieder dahin gefahren, zum Schluss, glaube ich, 4-5 Mal im Jahr.
Das wollte ich gerade sagen. Also wer jetzt zugehört hat, merkt, dass wir da nicht nur einmal waren, sondern dass eigentlich, wir haben das einmal gemacht und dann waren wir so begeistert, dass wir erstmal alle 2 Jahre und dann auch mal 3 Wochen dahin sind. weil es sich ja auch irgendwie finanzieren lassen musste. Und dann ist es, neben den Sommerferien wurde es dann vielleicht auch mal Herbstferien, dann wurde es vielleicht auch mal Osterferien, dann sind wir da auch mal über Silvester gewesen, dann sind wir mal über den 3. Oktober dort gewesen oder dann sind wir zu einer Familienfeier da eingeladen worden und, bis zu dem Punkt, dass wir mehr unseren Blick darauf hatten, wann sind wir das nächste Mal da, als dann wirklich zu sagen, okay, wir leben eigentlich woanders.
Ja, um 99 sind wir dann ganz hochgegangen.
Genau, und das ist dann mehr oder weniger das Endresultat, ist, dass die Entscheidung getroffen wurde, wir ziehen um.
Richtig, gut.
Letzte Sache, abschließend, bevor wir das Bier jetzt austrinken, es muss erwähnt werden und es kann auch die Überleitung von dem einen zum anderen sein, weil das ist natürlich, einen offiziellen Abschluss hat es gefunden dann am 3. Oktober 1990, aber in der Nacht vom 9. zum 10. November 1989 fiel die Mauer. Nach nunmehr 28 Jahren, wir sprachen darüber, wie sie gebaut wurde, wir sprachen auch ein bisschen über die Grenzgestaltung und wir sprachen auch darüber, dass es häufig Menschen gab, die versuchten, aus der DDR zu fliehen und besonders gen Ende, als der sogenannte Ostblock so langsam sein Ende fand und in sich zusammenbrach, war deutlich, dass es den Menschen nicht gut ging und dass sie oder viele Menschen gehen wollten. Meine Frage an dich, wie hast du den Tag erlebt oder den Abend? Hast du das mitbekommen? War das irgendwann mal hier so wie beim 11. September, so nach dem Motto, komm mal zum Fernseher, guck mal, was da passiert? Oder erzähl mal.
Es fing ja eigentlich mit Ungarn an. Mhm. Das war ja schon bewegend zu sehen, die ungarische Regierung die Leute praktisch laufen ließ durch den Zaun. Es war ja, der gesamte Ostblock war ja abgeriegelt. Und die eigentliche Hoffnung kam ja mit Gorbatschow.
Genau.
Und das war ein großer Hoffnungsträger. Und irgendwie hatte man so langsam das Gefühl, da passiert irgendwas. Und man war dann immer wieder auf dem Sprung, die Nachrichten zu verfolgen, zu gucken, was passiert jetzt gerade. Dann kam diese Ankündigung von Hans-Dietrich Genscher auf diesem Balkon, der den geflohenen DDR-Bürgern, die damals in der deutschen Botschaft, auf dem deutschen Botschaftsgelände waren, wie er angekündigt hat, dass sie ausreisen dürfen. Ja, das gipfelte dann eben in diesen Montagsdemonstrationen in der DDR, die regelmäßig mit Tausenden von Menschen dann durchgezogen wurden. Also eine absolut friedliche Revolution drüben, wo wir eigentlich fassungslos vor dem Bildschirm gesessen haben und gesagt haben, und die schreiten nicht ein da, was sie bisher immer getan haben, mit Gewalt, mit Panzer, ich denke nur an den damals, wie die Russen in den Ostberlin mit ihren Panzern da reingefahren sind. Es war schwer zu verstehen, was da passierte. Und als dann diese legendäre Pressekonferenz damals über den Bildschirm flimmerte.
Schabowski.
Ja, als
Schleimowski. Ja, genau.
Schleimowski. Das ist ein anderes Thema. Als der dann diese legendäre Mitteilung da vorlas, da ging ja der Ran auf die Mauer los. Und ich sag dir ganz ehrlich, Mama und ich, wir haben vorm Fernseher gesessen und an dem Tag hatte ich Tränen in den Augen. Und ich finde heute noch, dass diese Wiedervereinigung, diese friedliche Wiedervereinigung, ohne jetzt auf die Folgen hinterher zu gucken und was da alles rausgekommen ist, sondern einfach nur auf die Tatsache, das ist auch heute noch immer noch für mich ein bewegendes Ereignis. Und darauf zu gucken und das miterlebt zu haben und zu dürfen, das ist ein riesengroßer geschichtlicher Aspekt. Also das ist Wahnsinn.
Ja, das ist gelebte Geschichte, ne?
Ja,
also da
wie gesagt, wenn ich daran denke, dann kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut.
Genau, Hans Joachim Friedrich, der an diesem Tag die Tagesthemen moderierte, eröffnete die Sendung um 22.42 Uhr folgend. Im Umgang mit Superlativen ist Vorsicht geboten. Sie nutzen sich leicht ab, aber heute Abend darf man einen riskieren. Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore der Mauer stehen weit offen. Ich Gänsehaut.
Wenn du es live verfolgt hast, dann hast du Gänsehaut.
Nehmt das Glas in die Hand. Was ich so spannend daran finde, ist die Tatsache, dass es ja auch so ein bisschen hin und her, also eine Kleinigkeit hätte anders laufen müssen und es wäre halt nicht passiert. Weil die Ausreise erlaubt, es ist ja nie vorgesehen gewesen, dass die Mauer fällt, sondern es ging ja eigentlich nur um Ausreiseerlaubnis und dass das vereinfacht wird. Und es gab dieses Hin und Her in der DDR, wie machen wir das nach dem Ganzen, wie es vorher, also ne, mit dem ganzen Vorlauf, dass klar war, dass die was tun müssen, und es gab Einspruch und es gab, und dann gab es diese berüchtigte Pressekonferenz mit Schabowski. Und der hat ja nach mehreren Nachfragen, der wurde ja mehr oder weniger von den Journalisten so unter Druck gesetzt, dass ich glaube, dass der gar nicht mehr anders sich zu helfen wusste. Weil er sagt, wir haben uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über die Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Dann kommt die Zwischenfrage vom Journalisten ab, wann tritt das in Kraft? Ab sofort. Dann fängt er an, das nochmal zu rezitieren. Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen beantragt werden, Genehmigung kurzfristig etc. Und dann kommt eine Zwischenfrage wieder, wann tritt das in Kraft? Und dann sagt er wörtlich, das tritt nach meiner Kenntnis, ist es sofort und unverzüglich.
Sofort, genau.
Und dann sind die Leute alle an die Grenzen gegangen und dann es war niemand informiert. Es gab die ganzen Grenzposten haben anfangs noch die Ausweise gestempelt und ungültig gemacht. Die Leute wurden ausgebürgert am Anfang, weil keiner wusste, was er tun soll. Und bis dann irgendwann die Anordnung kam, lass die Leute fahren, lass sie gehen.
Es gibt eine wunderbare Dokumentation, schauspielmäßig, hätte ich beinahe gesagt, fernsehfilmmäßig, die diese ganzen Vorkommnisse beleuchtet. Und da wurde zum Beispiel, weil du gerade gesagt hast, die Grenzposten, die wurden regelrecht überrannt. Mhm. Und einer sagte dann nur, mach die scheiß Grenze auf, sonst werden wir hier gelyncht.
Ja.
Und dann ist es ja wie eine Lawine. Dann macht ja einer das auf und dann geht es dem Nächsten und irgendwie kommunizieren die ja doch untereinander und dann wumms war alles auf und die Leute saßen auf der Mauer und du sitzt da vorm Fernseher und sagst, was passiert hier gerade?
Es ist ja...
Das war unfassbar.
Es gilt ja als eine der friedlichsten Aufstände, aber nur eine falsche Reaktion von einem der Grenzsoldaten zu einem falschen Zeitpunkt hätte für ein Massaker gesorgt. Hätte wirklich absolutes Blutergießen gesorgt, wenn da weil das in dem Bericht hieß es halt auch, die waren super angespannt, weil diese Menschenmassen einfach, ja, was du sagtest, sonst werden wir gelyncht. Und die waren diejenigen mit Waffen, also die hätten schießen können. Und dass das nicht passiert ist, hängt in der gesamten Dynamik miteinander zusammen. Das finde ich sehr beeindruckend.
Ja,
da kann ich mir vorstellen, dass man Tränen in den Augen hatte.
Es war einfach beeindruckend und du hast da gesessen und gesagt,
ja, wenn es da, weißt du, es heißt da, wo war das? Am darauffolgenden 10. November besuchten, Millionen DDR-Bürger West-Berlin und die grenznahen Städte der Bundesrepublik. De facto war die Mauer in dieser Nacht gefallen. Und dieser Satz alleine, das ist der Wahnsinn. Wenn man überlegt, was da vorher alles passiert ist und woher das kommt, 28 Jahre lang. Es gibt Menschen in diesem Land und in allen Ländern, die nie gewusst haben, dass es diese Mauer noch nicht gab, die ganze
Zeit. Ja, deswegen, es ist unfassbar und es ist einfach schön, das miterleben zu dürfen.
Das ist aber auch so gesehen eigentlich ein schöner Abschluss für ein wirklich heftiges Jahrzehnt.
So viel zu dem Thema langweiliges Jahrzehnt, ne?
Ja. Ich glaube tatsächlich, dass die Historiker noch nicht so ganz wissen, ich glaube nicht, dass die Historiker wirklich wissen, wie sie mit dem Jahrzehnt noch im Moment umgehen sollen. Weil ist es schon Geschichte oder ist es noch nicht Geschichte? Es ist ja gerade mal 40 Jahre her.
Ja, gut, aber ist deren Problem, ne? Wir können ja als kleine Podcaster, hätte ich beinahe gesagt, einfach mal ganz unbescholten da drauf gucken.
Kannst du dir vorstellen, warum das jetzt Scharnierjahrzehnt heißt?
Dafür müsste ich noch mal gucken, was in den 90ern passiert ist, weil Scharnier heißt ja verbinden. Ne? Das ist ja eine Tür, die aufgeht oder zugeht.
Ja, genau. Oder ein Verbindungsstück für eine Tür. Ich denke mal, dass es unter anderem damit zusammenhängt, das, was ich am Anfang auch gesagt hatte, worüber wir uns unterhalten haben, dass die 80er nicht unbedingt dafür da waren, um Veränderungen zu initiieren, sondern Veränderungen wurden dort relevant und haben dort Fuß gefasst und sind zu etwas geworden. Und dann hat man diesen großen Umbruch mit dem Ostblock, der ja jahrzehntelang relevant war, ja eigentlich auch schon, also während des Zweiten Weltkriegs, dieser ganze Konflikt zwischen Ost und West, der war ja immer irgendwie da und dann kommt da dieser Sturz von und das Zusammenbrechen eines so großen geopolitischen Aspekts, dass die 80er Scharnier sind.
Wir können wahrscheinlich diesen Scharnier-Ausdruck besser bewerten, wenn wir dann die 90er gehabt haben.
Das machen wir aber nicht sofort, weil wir uns erstmal über die Welt der 80er Jahre unterhalten.
Ja, wird genauso spannend.
Ich bin gespannt.
ja, ist, Zeit ist schon wieder rum. Ich bin schon wieder so weit, dass ich sage, es war schon wieder so kurzweilig. Ja. Und ja, wow.
Ja, das ist halt, wenn man spannende Sachen sich erzählt, ne, dann ist es.
Ja, und auch diesmal wieder dieses Erinnern, jetzt sage ich es noch einmal, dieses Erinnern aus der Ruhe heraus und aus diesem Blickwinkel heraus, ist schon auch für mich immer noch wahnsinnig interessant.
Ja, wie es alle, der Samstagnachmittag hat begonnen und ich hoffe und ich glaube, wir hoffen, dass ihr ein bisschen informierter, vielleicht auch interessierter wieder ins Wochenende weitergeht und it
was. Das war's für heute. Wir kommen ja wieder.
Keine Frage.
Wie war das mit dem Rosa Panther? Genau. Wer hat an der Uhr gedreht? Dann sagen wir mal, danke fürs Zuhören.
Und bis zum nächsten Mal. Adios, amigos.
Bis zum nächsten Mal.